Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Und der steht heute unter dem Motto Internationaler Frauentag, die Situation von Kolleginnen im Betrieb, Entgeltgerechtigkeit und alles, was da drumherum ist. Wir haben tolle Gästinnen hier. Wir haben die Kollegin Michelle Maas. Sie ist Mitglied des Betriebsrates bei der Caterpillar Motoren Henstedt Ulzburg GmbH. Richtig?
Genau, moin.
Schön, dass du da bist. Und Stefanie Schmidt. Stefanie arbeitet bei der Siemens AG hier in Hamburg und ist da aktive Metallerin und Mitglied der Vertrauenskörperleitung. Hallo Steffi.
Hallo, moin.
Und uns zugeschaltet aus Hannover ist Bettina Kohlrausch. Bettina ist wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und Professorin für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung an der Universität Paderborn und hat eine ziemlich große Visitenkarte anscheinend. Hallo, Bettina.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ja, wir haben euch eingeladen, weil ihr aktive Metallerinnen seid, weil Bettina auch das Thema natürlich immer aus der wissenschaftlichen Blickrichtung auch sich angeguckt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wir an vielen Stellen natürlich auch immer die Frage haben, was können wir machen, wie wollen wir es machen, was ist besser zu tun, aber wir machen das ja alles jetzt auch rund um den Internationalen Frauentag, der jetzt zum 110. Mal gefeiert wird und für euch, was bedeutet euch dieser Tag, Steffi?
Für mich hat dieser Tag zumindest in diesem Jahr eine ganz andere Bedeutung als im letzten. Ich bin seit einem Jahr aktive IG Metallerin und gestalte dieses Jahr den Frauentag sogar selbst mit. Also ich bin nicht nur Teilnehmerin, sondern auch Mitgestalterin. Und für mich bedeutet das, dass wir alle Frauen wertschätzen wollen, die sich im Beruf, für die Familie und so weiter engagieren.
Okay, und was macht ihr da, wenn du sagst, dieses Jahr machen wir auch was im Betrieb?
Kannst ja.
du sagen, was ihr
also,
machen wollt?
Genau, bei Siemens gibt es eine Betriebsratssprechstunde anlässlich des Frauentags. Dort wird ein Frühstück ausgegeben für die Kolleginnen. Und wir werden im Folge von Vortragsreihen, 4 Stück, uns dem Thema Rente widmen.
Also diese Frage, was bleibt am Ende übrig, wenn
genau.
Als Frau, wenn ich die gearbeitet habe oder eben auch nicht gearbeitet habe.
Genau, und am Vortag ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund das Warm-up zum Internationalen Frauentag und das werde ich auch erstmalig mitgestalten.
Ja, cool. Bettina, und für dich, was bedeutet dir der Internationale Frauentag?
Auf einer persönlichen Ebene finde ich das schon einen wichtigen Tag, wenn man so möchte, weil natürlich die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter mich eigentlich schon immer, sobald ich angefangen habe, politisch zu denken, für mich relevant war, weil man es natürlich als Frau auf ganz vielen Ebenen auch immer erlebt, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Und jetzt als Direktorin des WSI ist es schon so, dass wir rund um den Frauentag auch immer Zahlen nochmal veröffentlichen. Also wir haben ja verschiedene Erhebungen und Befragungen und da nutzen wir den Frauentag schon immer, um auch nochmal unsere Zahlen da im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter auswerten. Und wir haben auch wirklich genau heute, und das wussten wir aber noch nicht klar, als wir den Termin für diesen Podcast gemacht haben, Zahlen veröffentlicht, insbesondere zur Verteilung der Sorgearbeit oder der Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen. Aber da kann ich ja vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, wir sind hochaktuell, das ist gut, dann können wir gleich aktuellste Zahlen geben. Aber Michelle, sag du, was verbindest du mit dem Internationalen Frauentag?
Oh, ich finde ihn tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, gerade weil es in der Vergangenheit auch ganz oft war, dass halt, oder auch jetzt noch, dass Frauen halt die gleiche Arbeit zum Beispiel auch machen wie Männer, aber halt nicht genau bezahlt werden. Und dadurch finde ich den Frauentag halt wichtig, weil die Frauen haben sich was erkämpft und haben gezeigt, was sie können. Und daher werde ich das dieses Jahr auch bei mir im Betrieb tatsächlich das erste Mal eine Aktion machen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Das bespreche ich morgen tatsächlich erst mit meinen Kollegen. Aber gerade auch um die Frauen bei mir im Betrieb, weil wir so wenig sind, auch nochmal zu würdigen.
Wie viele Frauen seid ihr ungefähr?
Wir sind circa 20.
Von wie vielen Beschäftigten?
Von 60.
Ja, okay, aber das ist ja schon ein Drittel.
Und davon, also die meisten sind natürlich davon im Büro und 5 Stück sind in der Halle, die halt die gleiche körperliche Arbeit machen mit Sachen, die 15 Kilo wiegen, schleppen. Und bei uns zum Glück werden sie gleich bezahlt. Aber trotz allem, finde ich, muss man das auch nochmal aufmerksam machen, dass das nicht überall so ist.
Nehmt ihr den Frauentag denn eher im Betrieb wahr oder nehmt ihr den auch außerhalb des Betriebes wahr? Jetzt mal außerhalb von Gewerkschaftsarbeit, also auch im Privatleben, spielt das da auch eine Rolle oder ist das da eher durch so Zeitungsartikel, wo dann Bettina zitiert wird vielleicht noch, aber ist es auch Diskussion woanders?
Also bei mir ist es tatsächlich eher im Betrieb, wird es wahrgenommen, oder im gewerkschaftlichen Umfeld hätten wir oder würden wir in Brandenburg, Berlin wohnen, da ist, glaube ich, Feiertag, dann hätte es auch im familiären Umfeld oder im privaten Umfeld einen guten Beigeschmack, aber nein, tatsächlich eher betrieblich und gewerkschaftlich.
Ja, Berlin hat ja den Feiertag eingeführt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal auch, weil es ja so, wie du sagst, dadurch wird ja an solchen Tagen auch dieses Thema bedient. Man denkt ja immer, wofür brauche ich so einen Tag? Warum macht man das nur an diesem Tag? Ist ja auch oft so ein Vorwurf, meine Mutter, an dem Tag wird was gemacht und die anderen Tage nicht. Aber so muss man sagen, an dem Tag wird es wenigstens gemacht. Und die Frage ist ja, wenn du Aufmerksamkeit herstellen willst, dann hilft so ein Tag und solche Zahlen und Daten wie Bettina und andere oder eure Aktivitäten vor Ort helfen ja dann auch, dass das eben auch ein lebendiger Tag wird. Weil die Frage am Ende des Tages ist ja, was können wir tun? Und Bettina, vielleicht sagst du einfach mal, wie die Situation jetzt, du hast gesagt, aktuelle Daten, wie ist denn da der Stand, was die Geschlechtergerechtigkeit angeht?
Also was wir uns jetzt angeguckt haben, sind nicht die Lohnungleichgewichte, aber die werden ja regelmäßig vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Und der sogenannte Gender Pay Gap ist bei 18%. Das ist ziemlich hoch auch im europäischen Vergleich. Also ich glaube, Österreich und ich weiß gar nicht, noch ein Land, also Deutschland ist an dritter Stelle, hat also wirklich auch einen recht hohen Pay Gap. Und das ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap. Es gibt auch einen bereinigten. Da rechnet man dann alles raus, was es erklären kann. Dann zum Beispiel, ob die Frau in Teilzeit ist und so weiter. Und dann sind es aber immer noch 6%. Das heißt, wir haben auf jeden Fall verdienen Frauen weniger. Wir haben eine Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Und wir haben uns und eine plausible oder eine Erklärung, die ja häufig dann angeführt wird, ist, dass Frauen eben einen Großteil der Kinderbetreuung machen, einen Großteil der Sorgearbeit, deshalb auch deutlich häufiger in Teilzeit arbeiten. Und das haben wir uns angeguckt. Und wir haben eben sogenannte Paneldaten. Das heißt, wir befragen dieselben Leute über inzwischen seit April 20, also seit der Pandemie, Beginn der Pandemie, in regelmäßigen Abständen immer wieder. Und es ist ja in der Pandemie was passiert, viele Leute sehr, sehr enthusiastisch gestimmt hat. Es ist nämlich direkt im ersten Lockdown tatsächlich so gewesen, dass plötzlich viel mehr Männer, also schon deutlich mehr Männer, die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen haben. Und da waren viele sehr, sehr optimistisch und haben gesagt, das ist vielleicht jetzt sozusagen der Game Changer. Jetzt tut sich was in den Geschlechterbeziehungen. Wir haben uns das ja jetzt im Zeitverlauf angeguckt und der erste Befund ist erstmal, dass sich da im Prinzip überhaupt nichts getan hat. Also wir haben dann im April 20 auch nochmal rückwirkend gefragt, wie war es denn vorher? Das war dann noch nicht so lange her. Und insofern haben wir auch noch Zahlen von vor der Pandemie und wir können sagen, die Kinderbetreuung ist inzwischen wirklich in der Aufteilung im Prinzip wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Das heißt, dass so knapp 70% der Mütter angeben, dass sie den überwiegenden Teil der Sorgearbeit machen. Was neu ist, und deshalb scheint es mir nicht so richtig harmonisch abzugehen in deutschen Paarbeziehungen, dass die Männer das ganz anders sehen. Also zu Beginn der Pandemie haben die Frauen gesagt, wir machen, also haben ungefähr 70% der Frauen gesagt, wir machen den Großteil der Sorgearbeit oder Kinderbetreuung. Die Männer haben auch gesagt, ja, eigentlich machen ungefähr 70% oder 70% der Männer haben gesagt, ja, meine Partnerin macht schon den überwiegenden Teil. Inzwischen ist da ein riesen Unterschied, also von über 10 Prozentpunkten. Also die Männer sehen das deutlich seltener so, dass die Frauen den überwiegenden Teil machen. Also zusätzlich, also sie sind sich schon einig, dass es immer noch ungerecht verteilt ist, aber wie ungerecht, darüber scheint sozusagen Unklarheit zu herrschen. Das heißt, zusätzlich zu der ungleichen Sorgeverteilung scheint es auch noch Streit über die Frage oder die Einschätzung zu geben, wie ungerecht, weil Männer scheinen das anders zu sehen als Frauen. Das fand ich einen ganz interessanten Befund. Da scheint irgendwie zunehmend Uneinigkeit zu herrschen zwischen den Paaren. Das war eine der ganz wesentlichen Sachen, die wir da rausbekommen haben.
Bettina, es gibt ja auch immer diese Frage von diesem Mental Load. Was ist das denn eigentlich und hat sich da was getan?
Mental Load ist Arbeit, die eher so den organisatorischen Aspekt von Sorgearbeit betrifft. Also an Dinge zu denken. Na, die nächste Vorsorgeuntersuchung, den Termin für den Sportunterricht, damit der Turnbeutel eingepackt wird, der nächste Kindergeburtstag, das Geschenk, die Einkäufe, die erledigt werden müssen, all das. Und das machen eben auch ganz, ganz überwiegend die Frauen. Wir haben das auch schon mal in der letzten Befragung gefragt, da hat sich auch wenig verschoben. Aber da gibt es noch größere Uneinigkeit darüber, ob das nun fair verteilt ist oder nicht, weil 66% der Männer sagen, dass das zu gleichen Teilen aufgeteilt ist und 33% der Frauen. Wir haben auch gefragt, wie belastet sie sich durch Mental Load fühlen. Die Frauen fühlen sich viel, viel stärker dadurch belastet als Männer. Was für mich ein Hinweis darauf ist, dass die Frauen ein bisschen näher an der Realität bei der Einschätzung sind als die Männer. Und ich glaube, diese Arbeit ist so unsichtbar, dass die Männer gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie erledigt werden muss und dementsprechend eben eine Auffassung sind, dass, keine Ahnung, wenn sie auch mal zum Kinderarzttermin mitdenken oder so, dass sie dann schon die Hälfte davon erledigt haben. Das heißt, ganz grundsätzlich ist Sorgearbeit total ungleich verteilt und das führt natürlich auch dazu, dass Frauen weniger Erwerbsarbeit leisten können und das wiederum ist einer der Gründe, warum sie mehr in Teilzeit sind und es eben diesen großen Lohnungleichgewicht gibt zwischen Männern und Frauen, weil Teilzeitarbeit ja nicht nur heißt, ich arbeite weniger und verdiene weniger, ganz häufig hat das ja auch total negative Folgen, zum Beispiel für die Weiterbildungsbeteiligung, für Karriereentwicklung und so weiter und so weiter. Das heißt, die Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt echt benachteiligt, auch weil sie eben diesen Großteil der Sorgearbeit erledigen, die ja erledigt werden muss in unserer Gesellschaft. Wir wollen ja Kinder haben.
Ja, manchmal, wenn man in den Betrieb guckt, fragt man sich das, ob das dann auch so durchgängig so ist, weil ja oft diese Fragen, die du gerade beschreibst, ja dann auch mit Schwierigkeiten im Betrieb ist, das unter einen Hut zu bringen. Es wurde hier am Tisch gerade viel genickt bei deinen Befunden und deinen Daten. Steffi, du warst da sehr engagiert und hast gesagt, jo, da kannst du was mit anfangen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe ja auch eine 14-jährige Tochter. Grüße gehen raus nach Lübeck, wenn sie es hört. Ich kann da viel mit anfangen, was hier sozusagen dargestellt wird, weil das natürlich auch die Konflikte sind, die bei uns zu Hause sind. Aber anscheinend hast du ja das aus deiner Praxis im Betrieb oder auch privat, erlebst du es ähnlich.
Genau, ich erlebe es in meinem privaten Leben. Ich habe 2 Kinder, 4 und 6 Jahre. Und das gerade das Thema Mental Load kann ich absolut so unterstreichen. Mein Mann sieht mich als gleichberechtigt an, würde ich sagen. Und was aber Themen, ne, Impfausweis, dran denken, Sportbeutel rauspacken, Geschenk, auch für die Familie an sich, für Freunde, das ist eher so mein Thema. Und in der betrieblichen Praxis, doch, da sieht man häufiger die männlichen Kollegen, die eben nicht in Teilzeit arbeiten, sondern die weiblichen. Ich bin auch in Teilzeit, aber nicht aus dem Aspekt, dass ich gesagt habe, ich brauche auch Zeit quasi für mich. Ich arbeite an 4 Tagen, 28 Stunden, das ist schon recht viel. Aber wir haben ein Haus, ich habe eine Freizeit an sich, ich möchte mich gewerkschaftlich engagieren. Das muss ich ja auch irgendwie unter einen Hut bringen und nicht erst nach 19.30 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind.
Michael, bei euch im Betrieb, wie blickst du da drauf, wenn du das hörst, was Bettina und Steffi sagen?
Also tatsächlich haben wir bei uns im Betrieb weniger, die kleine Kinder haben. Wir haben auch Eltern, die Kinder haben, aber die sind halt alle meist schon über 10. Eine, die haben wir, aber die ist in Elternzeit, aber bei uns wäre es halt dementsprechend auch tatsächlich, also wenn man sich so umhört, es sind wirklich immer die Frauen, die wenn zu Hause bleiben oder Teilzeit arbeiten und halt auch immer an alles denken und machen. Definitiv.
Ja, ich glaube, das ist generell so ein Punkt, wo man einfach sagt, es wird so erwartet, dass wenn was ist zu Hause, dass die Frau als erstes einspringt und es managt. Und diese Nummer, dass der Mann ja auch Teil der Elternschaft ist sozusagen, wird dann meistens so nicht gesehen, aus verschiedensten Gründen. Ich kenne es auch als Arbeitgeber, wo man sagt, auch da muss man ja ab und zu mal die Diskussion führen, wie geht das? Also kann auch, weil ja auch wenn die Kollegin fehlt, fehlt ja auch jemand. So, und dann sagt man auch, aber es gibt ja auch noch einen Vater, kann der sich nicht auch um irgendwas kümmern in dem Zusammenhang? Also du merkst schon, das ist natürlich sehr privat, das ist eine Schwierigkeit, da in so ein Umfeld mit reinzugehen, aber spannend war ja, dass Bettina sagt, während Corona war das alles ein bisschen anders. Anscheinend war ja die Frage von Homeoffice und die Vereinbarkeit war einfacher sozusagen herzustellen. Also es würde ja dann die These mit sich bringen, zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Leute mehr zu Hause arbeiten können oder dass einfach Vereinbarkeit mehr möglich ist? Oder was wäre jetzt etwas, wo man konkret sagt, okay, von den Arbeitsabläufen, von der Gesellschaft, von der Stimmung her, die einfachen, niedrig hängenden Früchten, wo man sagt, wenn man da rangehen würde, hätte sich noch nicht mal viel getan, aber es hätte viel geholfen.
Also ich glaube, was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass wenn die Männer zum Beispiel in Kurzarbeit waren oder auch im Homeoffice, haben sie wirklich mehr gemacht. Und das kann man übersetzen mit Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitsouveränität, weil das ist ja was, was das Homeoffice mit sich bringt. Da sieht man, hat man auch gesehen, dass sobald die Betreuung im Homeoffice stattfand und die Kinder wirklich zu Hause waren wegen Lockdown, war das total belastend für die Eltern. Ja, das ist keine ideale Lösung. Also Homeoffice ist kein Ersatz für Kinderbetreuung. Ich glaube, diese Zeitflexibilität, die damit einhergeht, die man theoretisch ja vielleicht auch noch anders organisieren könnte, das ist total wichtig. Und dann haben wir auch noch jetzt in den neuen Zahlen was super Interessantes gesehen, wie ich fand. Weil wir haben auch mal so nach Einstellung gefragt. Ne? Weil es ist natürlich so, man kann sich immer gerne und ich glaube auch schon zu Recht auf die Verhältnisse berufen und sagen, es ist halt auch schwer, gleichberechtigt zu organisieren. Und das stimmt sicherlich auch. Aber wir haben dann auch mal nach Einstellung und Rollenbildern gefragt. Und da sagen ganz viele Männer und Frauen oder fast gleich viele, dass es schon eigentlich am besten ist, wenn die Arbeitsteilung so ist, dass die Frauen und Männer gleich viel Sorgearbeit und gleich viel Erwerbsarbeit leisten. Aber gleichzeitig, wenn man dann mal so ins Detail geht, sagen sie, auch wenn beide Eltern erwerbstätig sind, ist es besser, wenn die Verantwortung für den Haushalt und die Kinder hauptsächlich bei der Frau liegt. Das sagen immerhin fast ein Drittel der Männer und etwas unter 20% der Frauen. Also auch nochmal Männer deutlich häufiger als Frauen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee, ja, klar, Frauen sollen schon arbeiten, aber sie sollen sich halt auch hauptverantwortlich für die Kinder fühlen oder die Hauptverantwortung übernehmen. Und damit verbindet sich halt eine Doppelbelastung, die Frauen auf Dauer nicht aushalten können. Und da, finde ich, könnten Betriebe auch einfach mal so eine Kultur schaffen, in denen sie signalisieren, wir freuen uns, wenn auch Männer Arbeitszeit reduzieren, wir haben Verständnis für Männer, die in Elternzeit gehen, weil was ich richtig erschreckend fand, und das hängt auch mit Gleichberechtigung zusammen, ist, dass, ich guck mal gerade, na, ungefähr 35% der Männer haben der Aussage zugestimmt, insgesamt sind Männer bessere Führungskräfte in der Wirtschaft als Frauen. Und es sind nur ungefähr knapp über 10% der Frauen, die das gesagt haben. Also echt viele Männer sind der Auffassung, Frauen wären keine guten Führungskräfte. Und meine Kollegin Aileen Peters hat sich auch nochmal angeguckt, weil wir das in einer anderen Welle mal gefragt haben, ob das Männer sind, wiederum die in Führungsverantwortung sind. Und ja, sind es. Das heißt, die Führungskräfte sind der Auffassung, dass Männer schon, die männlichen Führungskräfte sind der Auffassung, dass Männer bessere Führungskräfte sind als Frauen. Und das sind ja die, die Verantwortung haben und eigentlich im Betrieb dafür sorgen sollten, dass ein Klima der Gleichberechtigung besteht. Und da, finde ich, sind echt ganz konkret auch auf so einer kulturellen Ebene die Betriebe in der Pflicht, was zu ändern. Und das kostet exakt überhaupt nichts. Das ist wirklich ein kulturelles und Einstellungsthema.
Ja, ich denke mal, das ist auch ein Thema, wo du einfach auch Zeichen setzen musst und vorangehen musst und einfordern musst. Ne? Mein Lieblingsspruch zur Quote ist ja, solange Männer denken, dass sie den Job nur wegen der Qualität bekommen haben, brauchen wir eine Quote. Ja. Das hat eben was damit zu tun.
Ja,
das ist eben auch so. Ne? Weil ich habe es schon an mehreren Ebenen, ich mache den Job jetzt 25 Jahre, also nicht als Bezirksleiter, aber als Gewerkschafter und habe einfach erlebt, dass viele der Meinung sind, sie sind da drin, weil sie sozusagen den besten Job gemacht haben und gar nicht sehen, dass das eben auch viel mit ihrem Umfeld zu tun hat, was eben ganz oft männlich ist. So, ne? Oder ich habe Arbeitgeber erklärt, nach dem Motto, ne, es gibt keine qualifizierten Frauen und schwupps, wie die Quote gab es auf einmal zwei Kolleginnen auf der Arbeitgeberseite, die in den Aufsichtsrat gekommen sind und dann hieß es auf einmal, das sind die Besten, die wir finden konnten und es ist doch total super, dass die da sind. Also ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit Veränderung sein muss. Und ich selber zweifle daran, dass die sozusagen nur über gesellschaftliche Debatte, das muss man machen, das ist auch wichtig und da müssen wir vorangehen. Ich glaube aber auch, der Gesetzgeber ist da an vielen Stellen weiter gefordert, richtige Fakten zu schaffen, damit dann eben auch Vereinbarkeit etc. nachgezogen werden kann oder auch werden muss. Weil das ist ja auch ein Thema, wenn der Kindergarten zumacht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Was sind die Betreuungszeiten für die Kinder in der Kita?
Oh, die sind ganz gut. Wir sind im ländlichen Bereich von Hamburg und die haben tatsächlich von morgens um 7 bis nachmittags um 17 Uhr. Hatten sogar bis 18 Uhr, haben das jetzt verkürzt aufgrund der fehlenden Nachfrage, aber ist gut.
Ja, das ist echt gut. Ja.
Ja, und wir haben andere, da kennst du sozusagen, da ist um 15 Uhr Schluss und du kannst es erst um 8.30 Uhr abgeben, deine Tochter, deinen Sohn. Dann wird es schwierig, auch mit Fahrzeiten oder ähnliches. Und dann, warum soll ich das tun, wenn es auf der anderen Seite die Frauen keine Chance haben, auch beruflich sozusagen weiterzukommen? Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz und ich glaube, da muss der Staat eben auch Gesetze ändern. Aber lass uns noch mal kurz im Betrieb bleiben. Was können wir im Betrieb konkret tun? Habt ihr auch mit dem Blick auf Eingruppierung, Michael, ich glaube, du bist auch bei euch im Betrieb bei dem Thema Entgelt ja auch mit in den Ausschüssen unterwegs. Ihr als Betriebsräte, merkt ihr das, was die unterschiedliche Eingruppierung angeht? Könnt ihr da was tun? Wie seid ihr da als Betriebsrat? Ist ja, wie viel seid ihr? 7 im Betriebsrat?
Nee, wir sind nur 5.
5?
5.
Wird da genau hingeguckt und wie geht ihr damit um?
Also tatsächlich haben wir bei uns das auch erkämpft. Also wir haben im Betrieb einheitliche Entgeltstufen. Da kommen sowohl die Frauen als auch die Männer rein. Also bei uns wird es nicht unterschieden zwischen Frau und Mann, sondern einfach nur zwischen der Tätigkeit, die du ausübst. Und wir gucken da tatsächlich aber wirklich genau drauf. Also wir gucken uns jedes Mal die Zahlen an und auch wirklich, sind sie richtig eingruppiert? Nicht, dass da doch mal irgendeiner durchrutscht, der schlechter bezahlt ist oder mehr bezahlt bekommt als das, was diese Entgeltstufe sagt. Nicht, dass unsere Männer doch mehr bekommen. Also wir achten da wirklich sehr stark drauf.
Und ihr geht dann, auch wenn ihr sowas feststellt oder feststellen würdet, geht ihr auch in den Konflikt mit dem Arbeitgeber und sagt, dann, das geht so nicht.
Dann würden wir es machen, ja. Also bis jetzt hatten wir es noch nicht. Aber wir würden es auch dann auf jeden Fall tun. Also dann setzen wir uns definitiv für die Mitarbeiterin ein, dass denn die auch gerecht bezahlt werden.
Bettina, kann man das feststellen, dass in mitbestimmten Betrieben das Thema Entgeltgerechtigkeit besser ist als in Betrieben ohne Betriebsrat?
In dieser Eindeutigkeit leider nicht. Also wir haben uns das auch, wir sind gerade dabei, das nochmal uns detaillierter anzugucken, weil es natürlich auch, man nennt das dann Kompositionseffekte. Ja,
das habe ich nicht verstanden, erklär mir das mal.
Genau, also,
da wird irgendwas kompensiert.
Komposition, also was zusammen, die Zusammensetzung. Also es kann halt sein, dass einfach in bestimmten Branchen, wo die Betriebsräte, selbst wenn es sie gibt, nicht so viel Macht haben, also Hotel- und Gaststättenbetriebe, mehr Frauen arbeiten und in anderen dann mehr Männer. Und deshalb ist es nicht automatisch so, also oder wir können es in den Daten bis jetzt in dieser Eindeutigkeit nicht zeigen, dass mitbestimmte Betriebe automatisch mehr Entgeltgerechtigkeit haben im Durchschnitt. Aber ich glaube, dass es eher daran liegt, dass das ziemlich kompliziert zu analysieren ist. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass das so ein bisschen mittelbar, also dass der Effekt ist und deshalb vielleicht auch nicht ganz so einfach dann in so Durchschnittszahlen von oben zu sehen. Weil natürlich wir schon wissen, dass es viele positive Effekte für die Beteiligung von Frauen an Weiterbildung und so weiter hat, wenn die Betriebe mitbestimmt sind. Ne? Und in dieser Eindeutigkeit konnten wir den Befund leider noch nicht feststellen. Aber wir sind dran, wir sind auf der Suche.
Jetzt ist es ja auch so, Mitbestimmung, Tarifverträge, die können ja auch was bewegen im Betrieb, was Entgeltgerechtigkeit angeht. Was ist dein Blick darauf?
Ja, tatsächlich sind wir gerade dabei, das zu analysieren. Es gibt da unterschiedliche Befunde zu und wir sind gerade dabei, uns das etwas genauer anzugucken. Auf jeden Fall ist es ja so, dass gerade auch Mitbestimmung sehr viel tut für die Gleichberechtigung. Und da ist es ziemlich plausibel davon auszugehen, dass sich das auch auf das Entgelt auswirkt. Es ist allerdings auch wirklich ein bisschen komplizierter, das auszurechnen, aber wir sind da gerade dran.
Aber es ist ja zum Beispiel so, dass wenn ich einen Tarifvertrag habe, wo die Entgeltgruppen drin sind, dann habe ich ja erstmal auch eine gewisse Klarheit. Wenn ich als Industriekauffrau bei einem tarifgebundenen Betrieb anfange, dann weiß ich, in welchen Entgeltgruppen sich das in der Normalität befindet. Und in einem nicht tarifgebundenen Betrieb weiß ich das eben nicht. Also von daher schafft das ja auch eine Sicherheit zu sagen, was ist eigentlich das übliche Gehalt dafür? Und dann kann ich mich besser orientieren.
Genau. Also es schafft erstmal mehr Transparenz und damit auch vermutlich mehr Fairness und vor allen Dingen auch eine bessere Grundlage, um überhaupt, falls es dann doch noch mal Ungerechtigkeiten gibt. Also das Problem ist ja häufig, dass gleichwertige Tätigkeiten dann eben doch nicht gleich bewertet werden auf dem Arbeitsmarkt. Und das führt dann zu einer Benachteiligung von Frauen, ne? Dass man, und genau die Transparenz, die du eben beschrieben hast, schafft ja überhaupt erst die Voraussetzungen, sowas auch zu sehen und im Zweifelsfall dagegen anzugehen. Insofern ist es natürlich in der Tat ein Mechanismus, der auch helfen kann, für gleiche Entgelte zwischen Männern und Frauen zu sorgen.
Also klar ist, mit Tarifvertrag und mit Mitbestimmung wird es in der Regel besser. Wie genau, guckt ihr euch jetzt auch in euren neuen Studien irgendwann an?
In einem Jahr kommen wir dann wieder und berichten.
Also, jetzt wissen wir schon, der Podcast in einem Jahr. Steffi, du guckst doch mal bei euch, was ihr macht. Wo hast du das Gefühl, seid ihr da unterwegs, was im Betrieb konkret das Thema angeht?
Also ich hätte gesagt, dass Siemens bei Männern und Frauen keine Unterschiede macht und hatte zum Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit letztes Jahr im November auch eine betriebliche Aktion gestartet und der Betriebsrat hat einmal quasi die Daten sich angeschaut und konnte tatsächlich keinen Unterschied finden. Aber wie du sagst, ich glaube, es gibt gefühlte Unterschiede. Denn wir werden zwar nach Tätigkeit alle gleich bezahlt, aber es gibt dann außertarifliche Zulagen, die dann doch von Führungskräften oder Führungskräfte abhängig sind und vielleicht werden dort Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht.
Ja, und es sind ja die anderen Rahmenbedingungen, die wir eben schon hatten, ne? Stichwort Teilzeit, Stichwort Weiterbildung. Vielleicht kriegt der eine, weil er einfach auch flexibler ist in der Frage von, ich mache mal 3 Tage irgendwie ein Seminar in München mit, kriegt das dann eher zugeteilt als jemand, der sagt, ich schaffe das nicht, weil in der Zeit kann ich gar nicht meine Kinder unterbringen oder ich habe zu Hause gar nicht das Go, das auch zu tun. Ich glaube auch, dass wir natürlich auch tariflich weiter gucken können, was wir da machen können, um die Vereinbarkeit zu unterstützen. Die Tarifverträge kennen kein Geschlecht, die Eingruppierung selber schon, da muss man, glaube ich, hingucken, das haben wir gerade schon gesagt. Wir haben es auch bei den Themen Arbeitszeit, wir werden ja jetzt in der Tarifrunde Metall- Elektroindustrie, wird es um Geld gehen, weil es einfach so einen Nachholeffekt gibt, die Leute sagen, die Pandemie ist vorbei vielleicht, aber die Frage der Inflationsausgleichsprämie hat geholfen, aber die Kosten sind immer noch weiter hoch und deswegen brauchen wir mehr Geld, aber Arbeitszeit ist auch ein Thema und eins, was uns da natürlich bewegt, sind diese sogenannten T-Zug-Tage, also dass man Geld in Zeit umwandeln kann. Und da können ja bei uns, wenn man Kinder hat, die betreut werden muss, umgewandelt werden. Und dann kriegt man 8 Tage statt einer Entgeltsonderzahlung im Juli. Hast du das schon mal genutzt?
Ja, habe ich tatsächlich schon gemacht, als ich noch Teilzeit in Elternzeit gearbeitet habe. Und ich arbeite jetzt seit fast 2 Jahren in verkürzter Vollzeit, was ja dank Tarifvertrag möglich ist. Und fürs nächste Jahr habe ich es mir wieder
vorgenommen.
Genau.
Verkürzte Vollzeit ist eigentlich ein anderes Wort für Teilzeit, weil wir gesagt haben, es ist eben eine andere Form. Auch da fängt das ja schon mal an, nicht mehr von Teilzeit zu reden, sondern von verkürzter Vollzeit. Auch das sind ja Sachen, mit denen man ein wenig was bewegen kann. Hast du schon mal T-Zug-Tage gemacht?
Nee, tatsächlich nicht, aber wir haben es auch bei uns im Betrieb noch nicht. Also wir sind jetzt gerade dabei, neu zu verhandeln. Also wir machen gerade Workshops mit dem Arbeitgeber, um sowas halt auch anzusprechen. Da wir uns damals von Verdi tatsächlich hart erkämpft haben mit Streiken und sowas, dass wir zur IG Metall auch gehen. Und jetzt wollen wir das halt so ein bisschen nach und nach ansprechen. Und vielleicht kriegen wir es mit dem Arbeitgeber durch, dass wir sowas dann auch bei uns bald am Standort haben.
Also noch zur Information, das ist die Logistik von Caterpillar Motoren und das war damals noch nicht ganz klar, in welchem Tarif. Ihr habt erkämpft, dass ihr jetzt zur IG Metall gehört und der Tarifvertrag peu à peu dann sozusagen bei euch langsam eingeführt werden muss.
Genau.
Und deswegen gilt er noch nicht komplett.
Genau, also Kiel hat den schon, die sind ja normal im Tarifvertrag und wir versuchen uns jetzt gerade so ein bisschen daran anzugliedern und das auch ein bisschen bei uns durchzusetzen.
Ja, und wenn wir drauf gucken, was kann man regeln, wenn man das Thema jetzt in der nächsten Tarifrunde aufnehmen würde, wäre zum Beispiel, dass das auch für Frauen, meistens muss man ja sagen, in unseren Metallbetrieben ist es so, dass das Frauen in Teilzeit sind, dass da natürlich auch sie diese Tage nehmen können, obwohl sie schon Teilzeit vor 2019 hatten. Das muss man sich vorstellen, das war mit den Arbeitgebern beim Tarifabschluss 2018 nicht abbildbar zu sagen, dass diese Neuregelung, verkürzte Vollzeit, also Wahlrecht, dass man seine Arbeitszeiten immer so ein bisschen selber gestalten kann, dass man diese T-Zug-Tage, also Geld in Zeit umwandeln, dass das auch die Kolleginnen machen können, die schon in Teilzeit arbeiten, weil sie gesagt haben, nee, in Teilzeit, dann ist ja alles geklärt, es gibt kein Problem. Und zu sehen, dass man diese Wandlung braucht, um einfach auch damit besser klarzukommen, ist mit denen nicht verhandelbar gewesen. Genau der Punkt, es gilt ja nur bis zum 8. Lebensjahr. Mhm. Auch da denkt man sich, naja, das Kind 10, 11 ist.
Kannst du das alleine?
Die Probleme, ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass schon 7-Jährige sagen, Mama, mach du mal deinen Job, ich mach meinen und irgendwann kommst du wieder. Wahrscheinlich die Minderheit, aber natürlich kann ich mit 10, 11, 12 trotzdem, wenn das Kind so alt ist, den Bedarf haben, mal Tage zu haben. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir, wenn wir das angehen, einfach das reparieren und gucken, was da schiefgelaufen ist. Wir haben das in einem Betrieb wirklich auch noch durchgekriegt, andere auch. Aber das können wir ja nicht den Betrieben überlassen, sondern sollten wir den Tarifvertrag vernünftig lösen, oder?
Und so ist es. Bei Siemens haben wir tatsächlich auch T-Zug-Wandlung für Teilzeitkräfte die Möglichkeit. Aber ich frage mich auch, warum denn nur zweimal bis zum 8. Lebensjahr?
Ja. Ja, das ist ja das, was einen auch so oft ärgert, wenn man so die Sonntagsreden und die Aussagen auf Betriebsversammlungen von Arbeitgebern hört und wenn man dann im Tarifgeschäft die am Tisch sitzen hat und sagt, so und jetzt wollen wir das auch in einen Anspruch überführen, dass das, was sie da draußen alles formulieren, dass das jetzt auch gilt. Dann wird auf einmal gesagt, so genau wollen wir es dann aber nicht haben. Und das ist schon auch so ein Widerspruch, diese Frage von Vereinbarkeit, etc. zu hören, wie wichtig das ist. Aber wenn du dann im Betrieb davon Gebrauch machst, willst, dann auf einmal erklärt wird, das geht's nicht. Also das ist das, was mich immer ärgert, wo ich denke, meine Güte, wir haben das 21. Jahrhundert, aber hier gibt es immer noch so ein Bild von, ich sag mal, alten 60er, 70er Jahre. Ne, die Frau darf auch arbeiten, muss es aber nicht. So, und daran sollen sich die Regeln so ein bisschen orientieren. Und das finde ich, die Modernen setzen sich auf der Arbeitgeberseite zu selten durch.
So ist es.
Gesetzlich, Bettina, hast du schon gesagt, Ehegattensplitting, das ist ja ein Thema, wo man dringend ran müsste. Jetzt hat der Finanzminister anscheinend in den Raum gestellt, dass man die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen wolle. Wie ist da euer Blick da drauf aus der wissenschaftlichen Sicht?
Das wäre zumindest ein sinnvoller erster Schritt. Der Finanzminister oder die FDP hat ja auch deutlich gemacht, dass sie die Abschaffung des Ehegattensplittings als Steuererhöhung interpretieren und mit ihnen da nichts zu machen ist. Das ist eben eine der Anreize, aber ich glaube, dass ganz zentral, wenn wir über Gesetze reden oder über was der Staat machen kann, vor allen Dingen auch diese katastrophale Betreuungssituation, die wir im Moment erleben. Auch dazu haben wir mal eine Befragung gemacht und haben festgestellt, selbst da, wo die einen Kita-Platz haben, haben 60% der Eltern gesagt, dass die mit massiven Ausfällen zu kämpfen hätten. Und 30% von den Eltern, und das waren dann natürlich auch wieder meistens die Mütter, haben sogar die Arbeitszeit reduziert, weil die Betreuung so unzuverlässig ist. Also wenn der Staat was machen möchte für die Gleichberechtigung, dann soll er sich wirklich um vernünftige Kinderbetreuung, verlässliche, ausreichende Kinderbetreuung kümmern. Weil einerseits wird immer gesagt, ja, wir haben Fachkräftemangel, die Frauen sollen mehr arbeiten, die sollen ihr Erwerbspotenzial ausschöpfen, also mehr Erwerbsarbeiten, weil arbeiten tun sie ja, sie werden noch nicht dafür bezahlt. Und gleichzeitig wird exakt nichts dafür getan. Ja, also es wird eher, also das sehen wir auch in den Zahlen, es scheint eher schlimmer zu werden. Es gibt formal wird es einen Rechtsanspruch auch in der Grundschule geben auf den Ganztag, aber das muss ja auch auf einem gewissen qualitativen und verlässlichen Niveau umgesetzt werden. Das heißt, da muss wirklich investiert werden und letztlich bräuchte man, glaube ich, auch eine Ausbildungsoffensive, weil natürlich der Fachkräftemangel auch gerade in diesem Bereich total reinschlägt, auch weil die natürlich nicht so besonders viel verdienen.
Ja, das ist ja auch ein Thema, warum gerade, also wir geben diesen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, auch wieder mehrheitlich sozusagen Frauen, ein paar Männer, die in dem Bereich aktiv sind, ja eigentlich das Wichtigste an, was wir haben, nämlich unsere Zukunft. Und bei der Frage, was verdient man in dem Bereich, ist es übersichtlich. Also das ist schon ein Thema, wo man schon auch mal, ähnlicher wie bei der Pflege oder im Krankenbereich, wo man sagt, irgendwie ist das nicht gerecht aufgeteilt, wie hier sozusagen Menschen bezahlt werden. und wie auch Arbeitsbedingungen sind. Und die Frage ist ja tatsächlich, wenn wir sagen Vereinbarkeit, muss man da ziemlich viel in diese Infrastruktur, Kindergärten, Ganztagsbetreuung, verlässliche Schule, verlässlicher Kindergarten investieren, damit es dann eben auch so eine Bereitschaft gibt. Wir reden über Fachkräftemangel und ein Bereich wäre eben, dass Frauen mehr arbeiten dürfen. Auf der anderen Seite löst es natürlich auch nur einen Teil des Problems, wenn die Männer immer noch sagen, toll, dass du jetzt auch Vollzeit und mehr arbeitest. Irgendeiner muss sich auch um zu Hause kümmern. Also es ist schon auch ein Wunsch. Männer müssen auch ein bisschen zurückstecken eigentlich, damit das dann in der Waage dann am Ende des Tages funktioniert, oder?
So ist es, genau. Ich muss auch sagen, wir hatten aufgrund eines Umzuges das Problem, einen Kita-Platz zu finden, der wohnortnah ist, und haben dann dank des Arbeitgebers, der uns da großartig unterstützt hat, einen arbeitgebernahen Kita-Platz gehabt. Dann kam Corona und eigentlich hätten wir nicht ins Büro gedurft. Da gab es dann quasi eine Sonderregelung, weil sonst hätten wir die Kinder auch nicht zur Kita bringen können. Dort liegen knapp 30 Minuten Fahrzeit zwischeneinander. Genau, aber danken unserem Arbeitgeber da sehr, dass er uns da unterstützt hat. Und genau, wohnortnahe Kita-Plätze fehlen leider. Es werden Wohngebiete neu gebaut, aber an die entsprechende Infrastruktur für Kinder wird eher an dritter Stelle gedacht.
Das kann ich noch, wenn ich das kurz sagen darf. Ich bin damals einen komplett neuen Stadtteil gezogen in Lübeck und die durften damals nicht Kitas übermäßig bauen, obwohl du wusstest, da ziehen alle, sag ich mal, so Mittelstandsfamilien ein, die in der Regel 1 bis 4 Kinder haben. Aber der Durchschnitt oder die Frage Kindergarten wird daran entschieden, was im Durchschnitt das ist. Und erst nachdem dann auch der Durchschnitt wirklich da gewohnt hat, war es dann möglich, überhaupt Kindergärten sozusagen zusätzlich heranzuschieben. Und du hättest schon von Anfang an sagen können, wir brauchen hier 4 Kindertagesstätten. Nein, es wurden nur 1,5 gebaut. Die anderen 2,5 wurden erst, nachdem dann auch schon das Problem da war, ist nachgeschoben. Also es ist manchmal merkwürdig, wie auch da die Vorschriften genau sowas sozusagen blockieren. Jetzt ist das ja bei euch auch keine Metropole, nicht euch zu nahe zu treten in Kaltenkirchen. Wie ist da die Wahrnehmung, was Kinderbetreuung angeht?
Also jetzt aus der Firma kann ich da tatsächlich gar nicht so viel sagen. Also die meisten, der eine Kollege, der hat die Probleme tatsächlich auch so ein bisschen, gerade weil er nur bis 9.30 Uhr die Kinder, 8.30 Uhr, die Kinder in die Kita bringen kann. Wenn er danach kommt, darf er sie nicht mehr abgeben. Und gerade wenn die Frau natürlich dann mal krank ist oder irgendwie, dann haben die da Probleme. Ich weiß es nur aus dem Kreis meiner Schwester tatsächlich, die ist Erzieherin und die kriegt das natürlich jeden Tag mit und die haben auch da mehr Anfragen, wie überhaupt Platz und Möglichkeiten sind, weil es halt nur diese eine Kita gibt. Und die haben auch zu viel Anfragen und würden gerne jedes Kind nehmen. Aber dann kommt natürlich die Fachkräftemangel wieder dazu, dass sie es gar nicht gerechtfertigen können, so viele Kinder aufzunehmen.
Naja, ist ja auch am Ende des Tages eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe, ein Kind zu übernehmen und nicht nur einfach sagen, du bist da, sondern es soll ja auch was Vernünftiges passieren in der Zeit, wo sie da sind. Jetzt wart ihr ja, apropos was Vernünftiges und was gemacht, wir machen ja was. Das ist ja der Vorteil von Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Will jetzt Bettina nicht zu nahe treten, aber sie analysiert und beobachtet fast zusammen, aber ändern, das ist ja unser Job, anzupacken, was zu tun. Wir machen das ja auch in unserer Frauenarbeit als IG Metall. Du warst auf der Frauenbildungswoche. Was ist die Frauenbildungswoche der IG Metallküste?
Frauenbildungswoche, ja, wie der Name sagt, ist eine ganze Woche, bei der sich, wir waren glaube ich so um die 60 Frauen in einer Bildungsstätte getroffen haben. Es gab 4 verschiedene Seminartypen, zu denen man sich vorher anmelden konnte. Und die Frauenbildungswoche lebt eben von den Inhalten in dem Seminar und aber auch von dem Untereinander und Miteinander der Frauen im Austausch über Betrieb, Familie etc.
Also geschützter Raum. Ihr seid für euch große, genau. Also das, was sonst übers Jahr an verschiedenen Seminaren ist, das an einem gebündelt. Ort. Also ihr nehmt quasi das Haus in Beschlag, das ist dann euers und gestaltet dann die Woche. Und
genau.
Das hat dich auch animiert, bei der IG Metall stärker mitzumachen?
Tatsächlich war es, was ich vorhin sagte, das Warm-up des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Internationalen Frauentag letztes Jahr, an dem ich den Arbeitskreis Frauen der IG Metall hier in Hamburg kennengelernt habe. Und dort habe ich wiederum den Kontakt bekommen für die Frauenbildungswoche. Also der Kreis geht immer weiter.
Ja, das ist ja auch wichtig. So. Das ist ja auch eine der großen Sprüche von für Frauen Verbesserung, ne? Baut, wie heißt das sozusagen, nicht Netzwerken, das heißt sozusagen macht Verbünde sozusagen. Ne? Wie heißt das? Gibt da so einen Spruch, der jetzt letztes Mal sozusagen immer gelaufen ist, auch vom DGB. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. So nach dem Motto, Frauen brauchen Vernetzung, die müssen Möglichkeiten haben, für sich auch Themen zu besprechen, weil es schon was anderes ist, wenn man unter sich auch was bespricht, als wenn da auch Männer dabei sind. Natürlich gibt es auch genug Seminare und Möglichkeiten, wo die Geschlechter zusammenkommen, weil wenn jeder nur in seinem Bereich ist, wird es auch nichts bringen. Aber uns ist es auch wichtig, deswegen auch hier ein kleiner Spoiler, die Frauenbildungswoche wird es auch im nächsten Jahr geben. Die ist an der Küste erfunden worden und die werden wir auch weiter fortführen, weil das für uns schon eine ganz wichtige Veranstaltung ist, genauso wie die jungen Aktiven. Die Reihe ist ja jetzt auch am Laufen, auch nur für Kolleginnen. Auch da gibt es noch andere Reihen, die wir gemeinsam auch machen. Aber es gibt jetzt auch wieder eine reine Frauenwoche. Da seid ihr beide drin.
Ja.
Und was macht ihr da, Michelle?
Oh, ganz viele spannende Themen. Wir arbeiten unter anderem Projekte für unseren Betrieb aus, wo wir was umsetzen können, jeder für sich, was gerade so im Betrieb los ist. Bei mir habe ich zum Beispiel die Entgeltstufen genommen, was man da vielleicht noch ein bisschen verändern kann oder mehr Struktur reinbringen kann. Dann Stimmtraining, wo wir dann auch einen Korken im Mund haben mussten, um ein bisschen klar zu sprechen, dass wir deutlich sprechen. Und halt auch, dass wir, wie wir uns sichtbar machen können, auch im Betrieb und Aktionen planen können. Also viele spannende Themen und es geht auch noch spannend weiter. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, die im März so weit wieder ist. Ja.
Und was hat dich angesprochen, Steffi, da mitzumachen?
Ich wurde tatsächlich auf der Frauenbildungswoche angesprochen. Du, wir haben da so eine Ausbildung, junge Aktive, das wäre genau was für dich, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Und bin hochbegeistert von, ich glaube, Verhandlungstechniken, werden wir uns angucken. Nächstes Mal machen wir ein bisschen BWL. Ja, und einfach, dass man das Netzwerk hat, mit Frauen aus anderen Betrieben, jetzt mal Siemens extern, sich auszutauschen. Und letztlich haben wir dann doch ganz viele Schnittmengen, wenn auch die Betriebe unterschiedlich sind.
Ja klar, weil die Probleme sind vom Kern die gleichen. Sie sind anders sichtbar, anders spürbar. Und gerade in kleineren Betrieben ist es manchmal nicht so hoch reguliert und damit zum Teil vielleicht auch von unserer Seite besser reguliert als in Konzernen. Aber die Kernprobleme sind meistens die gleichen. Und uns als IG Metall Küste ist es ja wichtig, dass wir einfach auch gucken, dass wir Kolleginnen unterstützen, in Funktion zu kommen, weil wir hatten es ja eben schon, das ist ja die Machtfrage. Man wird es nicht nur mit einem schönen Artikel machen, sondern mit schönen Ansätzen, sondern man muss ja auch was verändern. Und deswegen ist uns auch wichtig, eben euch in die Lage zu versetzen, wichtige Positionen als Vertrauensfrau, als Betriebsrätin oder auch in der Gewerkschaft zu übernehmen, um einfach damit auch diese Sichtweise der Kolleginnen stärker einzubringen, weil das fehlt ja auch ganz oft so, dass ich bin froh, dass uns das auffällt. Das ist schon mal ein erster Schritt. So. Aber es ist natürlich auch wichtig, was zu tun. Bettina, hast du da noch mal einen Blick drauf von eurer Seite, wo man sagt, gibt es da Besonderheiten an Programmen oder Ähnliches? Macht ihr sowas auch bei Böckler zum Beispiel? Weil ihr seid ja Teil der Hans-Böckler-Stiftung. Das haben wir ganz am Anfang vergessen zu sagen.
Ja, wir sind Teil der Böckler-Stiftung. Tatsächlich haben wir auch so ein unter dem Stichwort Diversität auch einen Prozess angefangen, wo wir in unsere Strukturen gucken und darüber nachdenken, machen wir Frauen eigentlich genauso sichtbar wie Männer? Also wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Und ich glaube, das ist total wichtig, weil man eben auch schnell blinde Flecken kriegt. Ne? Also die eigene Perspektive hat man drin. Wir haben starke, viele Frauen, auch Frauen mit vergleichsweise jungen Kindern oder die Erfahrung, wirklich kleine Kinder zu haben, ist noch nicht so lange zurück auf der Führungsebene. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Also wenn jemand sagt, irgendwie, ich nach 16 Uhr gehen keine Termine, weil ich irgendwie, weil ich da die Kinder habe, dann versteht das jeder. Das ist nicht erklärungsbedürftig und das macht schon einen Unterschied. Aber trotzdem ist da sicherlich noch Luft nach oben. Und auch wir sind gerade dabei zu reflektieren, was können wir tun.
Ich fand ja einen großen Moment auch in der IG Metall war ja auch, dass wir eine Vorsitzende auf dem letzten Gewerkschaftstag gewählt haben.
Das ist in der Tat spektakulär, finde ich auch, ja.
Was hat das mit dir gemacht, Bettina?
Ja, also ich finde das, ich meine, das ist ja wirklich auch eben dann die größte Industriegewerkschaft der freien Welt sozusagen. Also und das ist für mich eine ganz klassische Männerdomäne eigentlich immer gewesen. Vielleicht auch von der Außensicht dann auch ein bisschen zu Unrecht, aber das ist für mich schon ein Zeichen dafür, dass sich da wahnsinnig viel verändert gerade und so spüre ich das auch. Also auch wenn ich im Austausch bin mit Gewerkschaften, also wirklich Frauen nach vorne kommen, auch mit der ersten weiblichen DGB-Vorsitzenden Jasmin, dass ich das Gefühl habe, da verändert sich gerade was und ich glaube, das macht auch was mit der Kultur und es schafft einfach Vorbilder und ja, man ist eben, also das ist halt das, was ich denke, die Generation meiner Frauen, also oder meine Generation von Frauen, die hat eben schon, also die steht auf Schultern oder kann sich auf Schultern stellen. Wir müssen nicht mehr ganz von vorne anfangen und das ist total ermutigend.
Wie war das für euch, Michael, Steffi, als Christiane im Oktober gewählt worden ist?
Oh, ich finde das tatsächlich ganz gut. Also gerade um zu zeigen, dass wir Frauen auch was können, an der Macht sozusagen sind und halt auch als Vorbild wirklich für die, die noch kommen.
Ich fand es ganz spannend, dass es dort im Vorfeld wohl Diskussionen gab, ob es da nicht eine Doppelspitze geben müsste, Mann, Frau. Ich finde es super.
Ich war ja auf diesem Gewerkschaftstag, ich glaube ihr nicht. Was ich sagen kann, ist, es war ein Riesenstolz in diesem Raum spürbar. Und nicht nur von den Frauen. Und das fand ich jetzt mit all den Fragen, die man noch weiter diskutieren kann und so. Aber ich fand das wirklich sehr ermutigend, dass du auch gemerkt hast, 80% der Männer, die da mit im Raum waren, haben auch gesagt, das ist wichtig, das ist richtig und waren auch stolz auf ihre Organisation, dass jetzt eine Frau an ihrer Spitze ist. Und jetzt nicht nur, weil das irgendwer irgendwann mal entschieden hat, sondern weil man auch gesagt hat, und sie ist auch die Richtige. Also es ging gar nicht um die Frage von Qualität, ja, nein, sondern es ging schon auch einfach darüber hinaus um, wir haben jetzt auch gezeigt, dass wir eine moderne gewerkschaftliche Gruppe sind und bei uns auch eine Frau an der Spitze sein kann. Und dieser Stolz war richtig so greifbar und das fand ich auch sehr ermutigend, weil es geht ja darum, am Ende des Tages auch Vorbilder zu haben für Frauen, zu sagen, was alles möglich ist, was man erreichen kann, wenn man sich sozusagen weiter engagiert, mitmacht und dass man da eben nach oben, ja, ne, wie gesagt, hat Christiane an der Stelle das ganz oben gesagt, der Himmel ist die Grenze, ne, und bis dahin ist alles möglich. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man ja auch jungen Mädchen viele ja, Signale geben muss, so sagen, was man alles werden kann, dass man da keine Einschränkungen hat. Du hast eine Tochter, was will die werden? Weißt du das schon?
Das ändert sich jeden Klingt Tag, nicht? Aber sie hat auch einmal gesagt, sie möchte Kita-Leiterin werden.
Also schon Chefin sozusagen.
Die kann gut delegieren.
Ja, das ist schon mal ein Anfang. Nach vorne geguckt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wo ihr sagt, mit dem Blick auf was uns kann sich ändern, sollte sich ändern, damit wir in der Frage Geschlechtergerechtigkeit große Schritte nach vorne machen. Was würdest du dir wünschen, Steffi?
Ich würde mir wünschen, dass sich die Unternehmenskultur dahingehend weiter verbessert, dass mehr Männer auch Teilzeitmodelle wahrnehmen und ja, dass eigentlich keine Frage mehr ist, ob man Mann oder Frau ist, wenn es um Kindererziehung beispielsweise geht.
Michelle, was würdest du dir wünschen?
Oh, ich bin da tatsächlich fast gleich wie Steffi. Also gerade, dass sich das auf jeden Fall weiterhin verbessert und ändert, das ist an für sich der Hauptwunsch. Also es muss wirklich sich weiter verändern, weil es sind Männer und Frauen sind gleich, ob in der Kindererziehung, ob bei der Arbeit oder im Privatleben, es müssen beide gleich betrachtet werden, definitiv.
Bettina, was wäre dein Wunsch?
Also wenn ich jetzt wirklich einen großen Wunsch hätte, der auch wirklich was ändern würde, dann wäre das eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden. Weil ich glaube, dass auch mit mehr Kinderbetreuung es immer noch einfach zu viel Arbeit ist für 2 Vollzeitstellen von 40%. Und wenn die Frauen mehr Erwerbsarbeit machen sollen, muss halt irgendjemand die Sorgearbeit machen, die sie jetzt unbezahlt machen. Das sind dann im Idealfall die Männer, zumindest auch zum Teil ein Teil Kinderbetreuung. Und das ist dafür brauchen Paare einfach Spielräume. Und diese Spielräume schafft man, diese zeitlichen Spielräume. Also Theresa Bücker spricht ja immer von Zeitwohlstand. Ich mag den Begriff gerne. Also, dass man den Paaren den Zeitwohlstand gibt, dass sie die Sorgearbeit fair verteilen können und ihnen da einfach Stress und Druck nimmt.
Und ich würde mir wünschen, dass es weiterhin so engagierte Kolleginnen wie euch gibt in der Wissenschaft, aber auch in unseren Betrieben. Und wenn ich unterstützen kann, dass doch die hier und da das Thema noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, dann werde ich das gerne tun. Und am Ende des Tages geht es eben darum, man kann nur was verändern, was man, wenn man was macht. Und das geht mit einer starken IG Metall. Und von daher wünsche ich uns allen einen tollen internationalen Frauentag. Und Frauen, wie sagt man immer, wer die Besten will, darf auf Frauen nicht verzichten. Und hier waren wieder drei, die dies sehr eindrucksvoll bewiesen haben. Und deswegen sage ich, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein, wenn der Küstentalk irgendwann wieder euch einlädt für die nächsten Themen. Also, tschüss.
Tschüss. Tschüss.